Lese aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, und zwar aus dem 1. Petrus Kapitel 1. Es schreibt Petrus, ein Apostel von Jesus Christus, an die von Gott Erwählten, die als Fremde unter ihren Landsleuten leben, und zwar in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asia und in Bithynien. Gott, der Vater, hat euch aufgrund seiner Allwissenheit erwählt und durch das Wirken seines Geistes zu geheiligten Menschen gemacht, zu Menschen, die Jesus Christus gehorchen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt sind. Gnade und Frieden mögen sich reichlich vermehren bei euch. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Ein makelloses Erbe hält er im Himmel für euch bereit, das nie vergehen wird und seinen Wert nie verliert. Und weil ihr an ihn glaubt, wird Gott euch durch seine Macht wie die Rettung bewahren, die schon vorbereitet ist, um dann in der letzten Zeit offenbar zu werden. Deshalb jubelt ihr voller Freude, obwohl ihr jetzt für eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid und manches Schwere durchmacht. Doch dadurch soll ich euer Glaube bewähren, und es wird sich zeigen, dass ihr wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja auch durch Feuer geprüft wird. Denn wenn Jesus Christus sich offenbart, wird auch die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Ihn liebt ihr ja, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn auch jetzt nicht seht, und jubelt in unsagbarer, von Herrlichkeit erfüllter Freude. So werdet ihr das Ziel eures Glaubens erreichen. Eure Rettung. Nach dieser Rettung haben schon die Propheten gesucht und geforscht, und sie haben die Gnade angekündigt, mit der ihr nun beschenkt seid. Sie forschten danach, auf welche Zeit und welche Umstände der Geist von Christus, der schon in ihnen wirkte, hinwies. Er zeigte ihnen nämlich im Voraus die Leiden, die über Christus kommen, und die Herrlichkeiten, die danach folgen würden. Gott ließ sie erkennen, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten. Euch ist das alles jetzt von denen verkündigt worden, die euch mit der Rettungsbotschaft vertraut gemacht haben. Sie taten das in der Kraft des Heiligen Geistes, den Gott vom Himmel gesandt hat. Selbst Engel brennen darauf, Einblick in diese Dinge zu bekommen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich hatte ein bisschen Pause mit Predigen die letzten zwei Mal, jetzt darf ich wieder. Und wir starten eine coole neue Predigtreihe. Tina hat das eben schon gesagt, Kirche sein. Und die Frage ist, was bedeutet das eigentlich, Kirche zu sein, Kirche heute in Potsdam zu sein, Kirche in Potsdam und Kirche für Potsdam. Das ist ja unser Name, erlebt Kirche für Potsdam. Und ich persönlich finde das eine spannende Frage. Du vielleicht nicht so oder noch nicht so. Ich hoffe, dass diese Frage aber bei dir auch ein gewisses Interesse hervorruft. Man könnte das ja jetzt so machen, dass man sagt, na gut, Kirche sein, was bedeutet das? Dann holen wir mal unsere Visionspapiere aus der Schublade und sagen, okay, so und so wollen wir Kirche sein. Also, was weiß ich, wir wollen das und das und wollen so und so sein. Aber was ich gerne mit uns machen möchte in den nächsten Sonntagen, kleine Unterbrechung, eine haben wir noch, also wir machen die Predigtreihe so in zwei Teilen, zwei Blöcken. Was ich machen möchte in dieser Zeit ist, ich möchte gerne den ersten Petrusbrief mit euch anschauen. Und ich glaube, dass wir aus dem ersten Petrusbrief lernen können, was Gottes Perspektive ist, was es aus Gottes Perspektive bedeutet, Kirche zu sein. Petrus hat diesen Brief geschrieben, Petrus, deswegen heißt er auch der erste Petrusbrief, er hat zwei geschrieben, zumindest zwei, die wir haben. Und Petrus war ein Jünger Jesu, einer der ersten Stunde. Also wer von euch schon so ein bisschen mal in der Bibel geblättert hat und insbesondere so im letzten Drittel, also dem Neuen Testament, und da ein bisschen reingelesen hat, der wird mit Sicherheit irgendwas von Petrus gelesen haben. Diesem Ballerkopf, sage ich jetzt mal, vor dem Herrn, der gereinigt werden und geläutert werden musste, aber der so richtige Leader-Eigenschaften, also Leitereigenschaften hatte. Und dann eben auch von Jesus als der Leiter der 12 Apostel hinterher berufen worden ist. Also der schreibt diesen Brief, er schreibt ihn aller Wahrscheinlichkeit nach aus Rom, aus der Weltstadt Rom damals, und das wahrscheinlich auch relativ kurz vor seinem Tod, denn Petrus wurde sozusagen ermordet um seines Glaubens willen. Und so in den Mit-60ern nach Christus und kurz davor schreibt er diesen Brief, zumindest nach all dem, was wir wissen. Wir erfahren aber nicht nur, wer diesen Brief geschrieben hat, sondern wir erfahren auch von Petrus selber, an wen er diesen Brief geschrieben hat. Und das ist immer ganz spannend. Ich weiß nicht, wie häufig ihr noch Briefe bekommt, also mit der Post. Ich meine jetzt nicht E-Mails, WhatsApps und so, da steht ja immer direkt, von wem die sind. Aber bei Briefen ist immer wichtig zu wissen, wer hat mir denn den geschrieben? Ja, also wer ist der Absender? Und damals noch mehr. Und wir lesen das direkt am Anfang, am Anfang dieses Briefes. Manfred hat es eben vorgelesen. Da heißt es, es schreibt Petrus, ein Apostel von Jesus Christus, an die von Gott Erwählten, die als Fremde unter ihren Landsleuten leben, und zwar in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asia und in Bithynien. Ganz ehrlich, ich habe auch keine Ahnung, wo die Dinger liegen, diese Pontus, Galatien und so. Ich muss das nachgucken, habe ich auch, und ich verrate es euch, wo sie liegen. Heutige Türkei, also Urlaubsland Türkei, da liegen alle diese Provinzen, und sie liegen nicht nur in so einem kleinen Nest, also eng beieinander, sondern Petrus erwähnt hier sozusagen eine Landschaft, die ziemlich groß war. Also das war ein ziemlich großer, langer Abschnitt, in dem diese Provinzen, diese römischen Provinzen lagen. Und offensichtlich schreibt er diesen Brief an Leute, die in dieser Gegend wohnten, also nicht nur an Einzelne. Es gibt ja Briefe im Neuen Testament, die gehen an eine Person. Nein, sondern er schreibt die an viele, viele Personen und auch an viele, viele Gemeinden. Dieser Brief richtet sich sozusagen an relativ viele, die dort lebten. Und das, was spannend ist bei solchen Briefen im Neuen Testament, wir haben 21 davon, ist immer, wenn man ungefähr weiß, warum wurde dieser Brief eigentlich geschrieben. Also man kann sich das nicht so vorstellen, dass Petrus, Paulus oder auch andere, die Briefe verfasst haben, sich gedacht haben, ach komm, ich will in die Bibel, ich schreibe mal einen Brief. So war das nicht, sondern die haben Briefe geschrieben aus einem konkreten Anlass heraus. Also da gab es bestimmte Fragen oder da gab es bestimmte Probleme, das war meistens der Fall, und von denen haben sie gehört, und daraufhin schreiben sie den Brief, um den Gemeinden verbindlich zu sagen, Leute, das zählt in der Situation, das ist das, was Gott für euch hat, und so dementsprechend sollt ihr leben. Und deswegen ist immer spannend zu wissen, ja, warum schreibt Petrus in diesem Fall denn jetzt den ersten Petrusbrief an diese vielen, vielen Leute dort? Und wir erfahren das, er schreibt es uns nämlich. Er schreibt das in dem Fall ganz am Ende seines Briefes, in Kapitel 5, Vers 12. Da schreibt er, ich wollte euch Mut machen und euch bezeugen, dass gerade in dem, was ihr durchmacht, die wahre Gnade Gottes am Werk ist. Haltet an dieser Gnade fest. Also Petrus hatte ein Anliegen, nämlich den Christen, an denen er diesen Brief schrieb, Mut zu machen. Ja, jetzt ist ja so eine Sache, gut, schön, dass du das vorhattest, Petrus, den Christen Mut zu machen, da ist ja auch nichts gegen einzuwenden, Ermutigung ist immer gut, würde ich sagen, aber warum sah er sich veranlasst, von Rom aus den Leuten dort diesen Brief zu schreiben, um ihnen Ermutigung zu geben und Mut zu machen? Warum? Und das wird verständlich, wenn wir ein bisschen mehr über die Situation der Leute dort erfahren. Also was waren denn deren Herausforderungen? Warum brauchten die denn Ermutigung? Und auch das erfahren wir in diesem Brief. Und zwar in Vers 6, direkt in unserem heutigen Predigttext, kriegen wir so einen ersten Hinweis. Da schreibt Petrus nämlich, dass die Empfänger dieses Briefes unterschiedlichen Prüfungen ausgesetzt sind und manches Schwere durchmachen. Unterschiedlichen Prüfungen ausgesetzt und manches Schwere durchmachen. Und dann in Kapitel 4, Vers 12 sagt das noch ein bisschen drastischer. Da spricht er nämlich von einer Feuerprobe, die über euch gekommen ist, oder von der Hitze der Anfeindung. Also offensichtlich hatten die Christen in dieser Region des Römischen Reiches mit allerlei Anfechtungen, Prüfungen bis hin zu Verfolgung zu kämpfen. Sie waren eine Minderheit im damaligen Römischen Reich und möglicherweise sogar in dieser Region dort, an die Petrus schreibt, Fremde. Es kann sehr gut sein, dass sie zwangsumgesiedelt worden sind in diese Region vom römischen Staat und vielleicht sogar aufgrund ihres Glaubens. Also sie waren dort fremd. Und jetzt sahen die sich mit allen möglichen Herausforderungen, Schwierigkeiten und sonstigem konfrontiert. Ich habe in der Vorbereitung von einer Theologin, die hat einen Kommentar über den ersten Petrusbrief geschrieben, Folgendes gelesen. Sie beschreibt die Situation der Briefempfänger so: Wegen ihres Glaubens an Christus wurden sie durch soziale Ächtung benachteiligt und bedrängt. Verleumdung und böswillige Gerüchte untergruben ihre Beziehungen mit Arbeitskollegen und Familie. Ihr Ansehen in der Gesellschaft war gefährdet und möglicherweise mussten sie sogar um ihren Lebensunterhalt fürchten. Die Frage, wie man unter solchen Umständen einen lebendigen Glauben an Jesus aufrechterhalten konnte und wie man darauf reagieren sollte, wenn man so ungerecht behandelt wurde, stellte sich ihnen immer dringender. Und ich habe gedacht, ich glaube, dass diese oder eine ähnliche Frage uns als erlebt, uns als Gemeinde in Potsdam, nicht nur uns, sondern auch vielen anderen Gemeinden in Deutschland, dass sich eine sehr ähnliche Frage auch zunehmend stellt oder ähnliche Fragen. Wie können wir Kirche für Potsdam sein angesichts von zunehmender Ablehnung oder und völliger Gleichgültigkeit gegenüber dem christlichen Glauben? Gegenüber Kirche und ihren Angeboten. Wie können wir Kirche für Potsdam sein angesichts dieser Situation? Wie können wir unseren Glauben offensiv, lebendig und hoffentlich auch attraktiv leben, angesichts zunehmender Einschränkungen der Meinungsfreiheit und zunehmender Anfeindungen gegenüber der christlichen Wahrheit und den Geboten Gottes? Und ich könnte mir vorstellen, diese Fragen mögen für uns vielleicht ziemlich ungewohnt und vielleicht auch neu sein und vielleicht auch noch so gar nicht sich so krass aufdrängen. Aber für die Kirche Jesu Christi sind das keine neuen Fragen. Das waren die Fragen von Anfang an, das war ihre Realität überall. Alles andere war die Ausnahme. Das, was wir in den letzten Jahrzehnten hier in Deutschland erlebt haben, ist die absolute, absolute Ausnahme für die Kirche Jesu Christi. Und ich glaube, wir merken mehr und mehr, wir werden uns mit diesen oder ähnlichen Fragen beschäftigen müssen. Sie kommen auf uns zu. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst dir, was redet da vorne? Wieso das denn? Die Situation von denen damals war doch komplett anders, als was wir hier erleben. Also ich meine, in Deutschland, das ist doch nicht vergleichbar. Und d'accord, wir leben Gott sei Dank noch in einer sehr anderen Situationen auf der einen Seite und gleichzeitig aber dann doch irgendwie in einer Situation, die sehr vergleichbar ist. Denn die Empfänger des ersten Petrusbriefes war ja nicht so, dass die da alle hingerichtet wurden und alle irgendwie, wer weiß wie, verfolgt wurden, sondern das waren solche sozialen, gesellschaftlichen Ausgrenzungen, Ächtungen und so. Und ich glaube, dass wir merken, dass sich unsere Situation zunehmend ähnlich anfühlt. Wie ist unsere Situation? Ich weiß, vielleicht habt ihr es auch gelesen, letzte Woche oder vor 10 Tagen oder so war mal in mehreren Nachrichten oder Zeitungen wurde eine Untersuchung der Universität Freiburg zitiert oder aufgearbeitet. Die Welt hat Folgendes geschrieben, ich habe das nachgelesen, der Online-Ausgabe. Die Zahl der Kirchenmitglieder in Deutschland sinkt weiter drastisch. Bis zum Jahr 2060, noch eine Weile hin, könnte laut einer Studie mit einem Rückgang von 49% auf 22,7 Millionen zu rechnen sein. Die Hauptgründe sind Austritte, weniger Taufen sowie die alternde Bevölkerung, wie eine Untersuchung der Universität Freiburg zeigt. Die Zahlen, finde ich, klingen ja 22,7 Millionen Mitglieder, klingen ja eigentlich noch ganz gut. Ne? Also ich meine, wenn man jetzt mal so hier in die Runde schaut und denkt, 22,7 Millionen ist ja jetzt nicht gerade wenig. Aber jeder von uns, glaube ich, weiß das auch. Nur weil man Mitglied in einer Kirche ist, bedeutet das noch lange nicht, dass man auch mit Jesus Christus, dass man auch Jesus Christus mit seinem Leben nachfolgt. Mit anderen Worten, die Zahl der überzeugten Christen in Deutschland ist heute schon deutlich, deutlich geringer und niedriger als die statistische Mitgliederzahl und in Zukunft erst recht. Letztes Jahr hat die Uni Potsdam, wir kommen wieder hier auf die Lokalebene, eine Studie veröffentlicht. Wir haben das schon ein paar Mal erwähnt, der eine oder andere erinnert sich vielleicht dran. Glaube in Potsdam ist die Überschrift dieser Studie, haben sie zusammen so ein Buch oder zwei Bücher rausgegeben mit der PNN, der Potsdamer Neuesten Nachrichten. Und diese Studie ist interessant, die wurde vorgestellt und demnach ist es so, dass in Potsdam 80% der Potsdamer religionslos sind oder wie das in der Studie bezeichnet wird, indifferent sind. Das heißt konkret, Religion, egal welcher Couleur, also nicht nur christlich, sondern egal welche Religion, spielt in ihrem Leben keine Rolle. Weder am Anfang des Lebens, noch in der Mitte, noch am Ende. Es spielt einfach keine Rolle. Von den verbleibenden 20% ist die Mehrheit der Mitglieder, ich spreche jetzt von Potsdam, von dieser Studie, in einer der zwei großen Kirchen, katholisch-evangelisch. Aber tatsächlich, das haben die auch untersucht, praktiziert von diesen 20% nur ein ganz, ganz geringer Anteil seinen Glauben. Also praktiziert heißt in dem Fall, da ist eine gewisse Regelmäßigkeit, in den Gottesdienst zu gehen, sofern ein Gottesdienst da ist, oder ins Yoga-Studio zu gehen oder wie auch immer. Also das zeigt sich daran, der Glaube hat irgendeine konkrete Auswirkung auf mein Leben. Und von diesen 20% ist das ein ganz, ganz geringer Anteil, ungefähr 2% der Gesamtbevölkerung in Potsdam. Als die Uni Potsdam letztes Jahr diese Studie rausgegeben hat bzw. vorgestellt hat, und die Studie wurde geleitet von dem Professor Hafner, er ist Religionswissenschaftler, da habe ich hinter dem Professor Hafner eine E-Mail geschrieben, weil ich dachte, ich finde das total spannend, auch für uns spannend, einfach mal zu realisieren und vielleicht kommt er ja mal vorbei und kann uns mal ein bisschen persönlich was erzählen. Und der ist total cool, also total nett und so weiter. Er wäre auch gerne vorbeigekommen, aber damals war das so, dass er kurz danach in den Iran geflogen ist für längere Zeit. Von daher ging das dann nicht. Aber er hat mir in der Mail geantwortet und das, was er geantwortet hat, war kurz und knapp, wie so Professoren oft sind, aber er hat mich trotzdem sehr nachdenklich gemacht. Er schreibt Folgendes: Gerne komme ich mal vorbei. Ich kann Ihnen aber schon gleich sagen, dass meine Sicht auf, in Anführungsstrichen, Wachstum sehr nüchtern ist. Wir bewegen uns hier in einem sehr, und das sehr schreibt er mit 5e, sehr indifferenten Umfeld. Und ich weiß nicht, wo das hinführt. Ich möchte uns heute Morgen auf keinen Fall mit irgendwelchen Zahlen und Statistiken langweilen, aber ich glaube, dass man schon Folgendes mal feststellen kann, und ich glaube, dass das für uns und für diese Überlegung Kirche sein wichtig ist. Wir als Christen leben nicht mehr im christlichen Abendland. Die Zeiten sind lange vorbei. Das Christentum ist nicht mehr die Leitkultur unserer Gesellschaft. Wir sind auch nicht mehr die Mehrheit der Gesellschaft. Christliche Werte finden schon lange keinen gesellschaftlichen Konsens mehr. Und als Kirche und überzeugter Christ ist man in der Gesellschaft zwar noch weitgehend akzeptiert, aber dennoch ein Exot. Als wir damals nach Potsdam gezogen sind, und das christliche Kinderhilfswerk, die Arche in Drewitz ist die, ihre Arbeit begann, da waren wir sehr eng mit denen unterwegs, haben viel mitgemacht, auch unter der Woche und so. Und wir waren überrascht, wie wenig einzelne Kinder über das Christliche, über den christlichen Glauben wussten. Das machte sich dann an den großen Festen fest, in dem Fall, also wo man dann ins Gespräch kam. Und es war tatsächlich so, Ostern geht es um den Osterhasen und Weihnachten um den Weihnachtsmann. Und Jesus, dieser Name, den kannten die nicht. Der war noch nicht erwähnt worden. Das war für die irgendein Name von irgendeiner Person, aber hatte keine Relevanz. Als wir damals in unser Haus nach Bornstedt gezogen sind, das ist echt interessant, das kannten wir vorher auch so nicht, Da kamen natürlich nach kurzer Zeit Nachbarskinder zum Spielen. Ihr wisst ja, wir haben eine Menge Kinder, also 5. Und wo Kinder sind, kommen mehr Kinder. Und insbesondere, wenn man einen Garten hat, den wir haben. Und so war es, dass dann irgendwann auch andere Kinder mit unseren Kindern spielten. Und ein Nachbar hat mir hinterher offenbart, dass er, als sich seine Kinder mit unseren da angefreundet hatten oder gespielt haben, er sich erstmal bei einer Bekannten erkundigt hat, ob es denn gefährlich wäre, wenn seine Kinder mit unseren spielen würden, denn wir wären ja religiös. Ein paar unserer Kids haben, ich glaube aus irgendeinem Film, ich habe sie nicht gefragt, ich müsste eigentlich mal machen, aber die haben so einen Spruch aufgegabelt, den sie hin und wieder zum Besten geben, meistens wenn wir Eltern eine Ansage machen. Und wenn die irgendwas überhaupt nicht interessiert, vielleicht kennt ihr den auch, dann verdrehen die so die Augen und machen so langweilig. Ja? Ich weiß nicht, aus welchem Film der ist, vielleicht könnt ihr mir helfen oder so, aber das hin und wieder kommt dieser Spruch. Und ich glaube, das ist genau das, wie es den meisten Zeitgenossen von uns geht, wenn wir auf Glaube, christlichen Glaube oder Kirche zu sprechen kommen oder sie darauf angesprochen werden. Langweilig. Unrelevant, überflüssig und zum Teil es nervt. Seit ein paar Jahren, glaube ich, stellen wir aber auch fest, dass es nicht bloß bei Gleichgültigkeit bleibt, sondern da, wo man sich nicht anpassen will oder es aus biblischen Gründen nicht kann, wo man zu gesellschaftlichem Konsens Sünde sagt, weil es Sünde nach der Bibel ist, oder sagt, das ist falsch, wo man gesellschaftliche Reizthemen wie zum Beispiel Abtreibung, Genderideologie, Rolle von Mann und Frau, sexuelle Orientierung und so weiter anders sieht und es öffentlich in Frage stellt, da wird man zunehmend auch als Störenfried und Feind der gesellschaftlichen Harmonie wahrgenommen. Die kulturellen Errungenschaften, siehe hier die abgebrannte Kirche in Frankreich, ja, also Musik, Architektur und Literatur und so, das wird zwar noch gewürdigt, das ist kein Thema und das wird auch gepflegt, aber der christliche Glaube, das christliche Bekenntnis und das Leben als Christ sind für die meisten Menschen unbekannt, fragwürdig oder sogar anstößig. Der normale Potsdamer hat keinerlei Absicht und kein Interesse, einen Gottesdienst in einer Kirche zu besuchen, mit Ausnahme vielleicht von Taufe, Hochzeit, Tod oder Weihnachten. Und das bedeutet, wir müssen uns als Kirche, Kirche für Potsdam, fragen, wie gelingt es, dass wir die gute Nachricht Gottes zu den Menschen in unserer Stadt bringen? Wie geht das? Zwei Theologen, Steve Timmis und Tim Chester, haben ein Buch geschrieben und sie kommen aus Großbritannien. Sehr ähnliche gesellschaftliche Situation, mal abgesehen vom Brexit, aber ich meine so von den grundlegenden Sachen wie hier bei uns. Und sie schreiben Folgendes: Die allermeisten Menschen haben keinerlei Absicht, in eine Kirche zu gehen. Das heißt, neue Anbetungsstile werden sie nicht erreichen. Fresh Expressions of the Church oder der Kirche werden sie nicht erreichen. Alpha-Kurse und Ähnliches werden sie nicht erreichen. Gäste, Gottesdienste werden sie nicht erreichen. Gemeinden, die sich in Kneipen treffen, werden sie nicht erreichen und so weiter und so fort. Die große Mehrheit der Bevölkerung wendet sich nicht an die Kirche, um dann auch dann nicht, wenn sie sich mit schwierigen persönlichen Umständen konfrontiert sehen oder wenn nationale Tragödien passieren. Und dann kommen sie zu dem Schluss, es geht nicht darum, das Produkt Gottesdienst oder kirchliche Veranstaltung zu verbessern. Vielmehr geht es darum, die Menschen außerhalb von Veranstaltungen und Kirchenmauern zu erreichen. Kirche sein, Kirche für Potsdam sein, was heißt das? Ich glaube, dass die Situation der Empfänger vom ersten Petrusbrief, wenn auch anders, doch an vielen Punkten vergleichbar ist zu unserer Situation. Vielleicht zunehmend vergleichbar ist. Und wir müssen uns die Frage stellen, was bedeutet es angesichts dieser Situation, dieser gesellschaftlichen Situation, Kirche zu sein? Wie sollen und wie können wir heute als Christen leben? Ich glaube, diese Frage wird relevanter und relevanter und relevanter. Ich habe mich bei der Vorbereitung der Predigt gefragt, wie war das wohl für die Empfänger des ersten Petrusbriefs in ihrer Situation? Also, Womit haben die innerlich gerungen? Was waren ihre Fragen und ihre Zweifel, die ihnen nicht aus dem Kopf gehen wollten, mit denen sie wirklich sich beschäftigen mussten, ob sie wollten oder nicht? Und ich war überrascht, dass viele dieser Fragen ich auch ziemlich gut kenne und vielleicht du auch. Ich habe mal hier eine kleine Auswahl. Eine Frage, die sie bestimmt beschäftigt hat, war die: Wo gehöre ich hin? Wo gehöre ich hin? Seitdem ich Christ bin, fühle ich mich in meiner Stadt, in meinem Freundeskreis, ja sogar in meiner Familie irgendwie fremd. Alle anderen sind so anders, denken anders, haben andere Prioritäten im Leben. Irgendwie gehöre ich nicht dazu, aber ich will dazugehören. Und irgendwie will ich auch nicht dazugehören, weil ich so anders bin. Warum ist das so? Warum ist das plötzlich so? Ich will ja dazugehören, ich brauche auch Anerkennung. Aber so richtig Vollgas geben kann ich irgendwie nicht, weil es so oft mit dem kollidiert, was mir von Gottes Seite aus wichtig ist. Und all das hinterlässt bei mir dieses Gefühl, fremd zu sein, heimatlos, nicht so richtig dazuzugehören. Gehört das so? Soll das so sein? Oder die Frage, macht das alles Sinn? Ist die ganze Botschaft von Jesus, seinem Tod und seiner Auferstehung nicht religiöser Blödsinn? Also ich meine, wenn ich mich umgucke, alle anderen glauben das nicht. Und das sind kluge Leute, intelligente Menschen, die einen guten Job haben, die an sich auch ganz gut im Leben stehen. Ist das nicht Quatsch? Sind nicht die Philosophien, die die Welt beschäftigt, viel logischer und attraktiver? Liege ich vielleicht möglicherweise völlig daneben? Alle sind von der Evolution überzeugt und ich glaube an die Schöpfung. Ist die Botschaft des Evangeliums nicht naiv? Es klingt so simpel und so banal. Und dann vielleicht auch das. Plötzlich muss ich mich wegen meines Glaubens muss ich ernsthafte Nachteile in Kauf nehmen. Es kostet mich was. Es kostet mich finanzielle Einbuße. Ah, das geht ja vielleicht noch, je nach Verdienst und so. Aber es kostet mich auch meine individuelle Freiheit. Es kostet mich meine Gesundheit vielleicht, meine Beziehung. Ja, vielleicht sogar mein Leben. Und dann stellt man sich ganz schnell die Frage, lohnt sich das alles? Lohnen sich die Entbehrungen, die Niederlagen, dieses Ausgegrenztsein? Lohnt sich das, benachteiligt zu werden? Ja, vielleicht sogar verfolgt zu werden? Und ganz schnell kommt die nächste Frage. Hat Gott vielleicht die Kontrolle verloren? Hat er mich noch im Blick? Läuft was falsch? Kann er mich auch in so einer Situation versorgen und bewahren? Das ist nur eine kleine Auswahl, aber ich glaube, dass die Christen, die Empfänger des ersten Petrusbriefs, diese Fragen im Herzen und im Kopf hatten. Und nicht nur sie als Einzelne, sondern als ganze Gemeinden haben sie sich diese Frage gestellt. Und Petrus, als der Hirte der Gemeinde, als der, der von Jesus gelernt hat, was es bedeutet, ein guter Pastor, ein guter Hirte für seine Leute zu sein, der möchte den Christen in dieser Gegend helfen und ihnen Antworten geben. Und das gilt auch für uns. Und welche Antworten gibt Petrus? Der ganze Brief ist, wenn man so will, eine Antwort auf diese Fragen und noch weitere Fragen. Aber allein die 12 Verse, die wir gelesen haben, beinhalten schon in Miniaturformat, wenn man so will, einen Haufen von Antworten auf diese Fragen. Und keine Angst, ich kann die nicht alle und ich werde die auch nicht alle heute umdrehen, aber ich möchte uns drei kurze Dinge nennen, drei Antworten, die Petrus gibt. Das erste ist, fremd und doch erwählt ist der Normalzustand. Fremd und doch erwählt ist der Normalzustand. Das zweite ist, es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Und das dritte, das Evangelium ist einfach und dennoch einzigartig und an Tiefe nicht zu übertreffen. Also, fremd und doch erwählt ist der Normalzustand. Petrus schreibt in Vers 1 an die von Gott Erwählten, die als Fremde unter ihren Landsleuten leben. Und ein paar Verse später, in Kapitel 2, Vers 11, sagt er es nochmal: Ihr wisst, liebe Geschwister, dass ihr in dieser Welt nur Ausländer und Fremde seid. Und Petrus macht ihnen deutlich, immer wieder, das zieht sich so als Thema durch den ganzen ersten Petrusbrief: Hey, Wenn ihr euch zuweilen wie Fremde vorkommt, wie Leute, die nicht so wirklich dazugehören, dann muss euch das nicht wundern, denn das seid ihr. Das ist normal, so ist das. Denn eure Heimat ist nicht hier in diesem Leben, in dieser Welt. Euer Heimatland ist der Himmel, die neue Welt Gottes. Aber schon jetzt habt ihr eine echte Heimat, eine bleibende Heimat. Ihr gehört zu Gottes Volk. Ihr seid sein Eigentum. Petrus, wer sich an die Exodus-Reihe erinnert, greift von der Sprache, das werde ich jetzt nicht viel weiter ausführen, aber könnt ihr mir vertrauen. Er greift von der Sprache genau die Sprache von Exodus auf, wo es heißt, wir sind Gottes, also das Volk Israel damals, ihr seid mein Volk, mein Eigentum, ihr gehört mir. Und daran knüpft Petrus an und sagt dann, ihr gehört zu Gottes Volk, ihr seid sein Eigentum, handverlesen von Gott, individuell erwählt, vor Grundlegung der Welt. Macht euch das mal bewusst. Vor Grundlegung der Welt in Gottes Gedanken, ausersehen, geliebt und gewollt. Das ist eure wahre Identität. Wenn dich demnächst wieder dieses Gefühl beschleicht, dass du einfach nicht so richtig dazugehörst, weil du um Jesu willen anders bist. Ich meine nicht, weil du einfach schräg bist, ja, oder ein komischer Kauz oder so, sondern ich meine um Jesu willen anders bist. Anders denkst und dich anders verhältst als deine Arbeitskollegen und Freunde. Wenn du dich fremd fühlst, dann halte inne und mach dir bewusst, das muss mich nicht verwundern. Denn meine Heimat ist nicht hier. Ich gehöre zu Gott. Ich gehöre ihm, bei ihm ist meine wahre Heimat. Nicht, weil ich irgendwie liebenswerter oder besser wäre als der Rest der Welt. Nein, weil er mich wollte. Noch bevor diese Welt existierte, hat er mich ausersehen, ausgewählt, gewollt und geliebt. Und dann bade dein Herz in dieser Wahrheit. Nimm ein Vollbad in dieser Wahrheit und bitte den Heiligen Geist, dass er sie dir tief in dein Bewusstsein senkt. Und diese Wahrheit gilt nicht nur für dich alleine, sondern diese Wahrheit gilt für uns als Gemeinde. Wenn wir den Eindruck haben, dass wir eher wie ein Fremdkörper in dieser Stadt sind, nicht weil wir so komisch sind, sondern weil wir Jesus nachfolgen, dass wir nicht so richtig dazugehören, nicht gefragt sind, nicht gehypt werden, vielleicht auch gar nicht gern gesehen sind, dann dürfen wir uns neu bewusst machen, hey ja, wir sind Gottes Volk, sein Eigentum, erwählt, gerettet, befreit und geliebt. Und bei Gott sind wir gefragt und deswegen können wir immer und immer und immer wieder mit Liebe den Menschen um uns herum begegnen. Wir haben nicht das Bedürfnis, gehypt zu werden, sondern wir wollen Jesus nachfolgen. Also fremd und doch erwählt, das ist der Normalzustand. Es ist schon eine Weile her, da habe ich die Gelegenheit mal gehabt, auf Radio Potsdam zu den christlichen Feiertagen so Andachten, Radioandachten zu machen. Das hat mir viel Spaß gemacht, nicht nur wegen meines Nachnamens, den fanden die ja total toll, sondern einfach auch, weil ich das irgendwie ganz cool finde im Radio. Die einzige Herausforderung war die Länge, beziehungsweise die Kürze, müsste man eher sagen, der Radiobeiträge. Das war echt eine Challenge, aber die haben mir viel Gnade geschenkt. Ich durfte immer länger sein, als ich eigentlich durfte. Wie auch immer, auf jeden Fall habe ich da über die christlichen Feiertage so erklärend was sagen dürfen und so. Und in dem Zusammenhang habe ich damals mit dem Redakteur überlegt, so, ob man nicht vielleicht auch nochmal andere Beiträge machen könnte. Der war recht offen für alles Mögliche da. Und dann habe ich ihm ein paar Vorschläge geschickt, unter anderem das Thema, was bringt mir der Glaube, was habe ich eigentlich vom Glauben? Und das fand er eigentlich am spannendsten. Es ist leider nie dazu gekommen, dass ich sie umgesetzt habe. Aber das Thema, das fand er super. Sagt er, das würde mich mal interessieren, was hat man denn eigentlich vom Glauben? Und ich glaube, diese Frage war bei den Lesern des ersten Petrusbriefs auch da. Denn Petrus beantwortet sie, indem er sie an die lebendige Hoffnung erinnert. In Vers 3 und 4. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Und jetzt kommt's, was beinhaltet diese lebendige Hoffnung? Ein makelloses Erbe hält er im Himmel für euch bereit, das nie vergehen wird und seinen Wert nie verliert. Vielleicht kennst du das auch, ich weiß es nicht, wenn du von einem Erbe liest, die allerwenigsten von uns haben wahrscheinlich schon geerbt, Weiß ich nicht, vielleicht vertue ich mich auch, aber glaube ich nicht. Deswegen ist es für uns vielleicht auch noch nicht so präsent. Aber wenn du von dem Erbe liest oder von der Herrlichkeit, die auf uns wartet, der kommende Himmel, das, was Gott für uns bereithält, dann ist das oft so weit weg, so unvorstellbar, so unreal. Ich glaube, wir können oft damit nicht so viel anfangen. Und das Interessante ist, wenn du im Neuen Testament nachliest und versuchst, es ein bisschen konkreter zu kriegen, merkst du, diese Spannung löst sich auch nicht so richtig auf. Da gibt es nicht irgendwie da nochmal zwei Kapitel, wo es heißt, also das Erbe beinhaltet da, du fährst Mercedes oder keine Ahnung was, so und so und so, also wo das irgendwie konkreter wird, sondern das, man kommt eigentlich nur an den Punkt, wo es mit Bildern beschrieben wird. Mit Bildern, die für uns manchmal fast schon ein bisschen kitschig rüberkommen, aber die irgendwas ausdrücken, was so über das hinausgeht, was wir eigentlich begreifen oder beschreiben können. Und ich glaube, dass das so unkonkret an manchen Punkten ist, so unreal, führt oft dazu, dass es für uns irgendwie auch so unreal im Alltag ist. Das, was ich mir nicht vorstellen kann, das gibt's nicht. Da kann ich nichts mit anfangen. Und der Schluss ist eben der, naja, wenn das so unkonkret ist und so unvorstellbar, dann gibt es das ja vielleicht nicht. Dann ist das irgendwie, muss ich mich mehr auf das Hier und Jetzt, auf das, was ich anfassen, was ich sehen kann, konzentrieren. Aber könnte es nicht auch sein, dass das, was auf uns wartet, alles, was wir uns vorstellen können, weit übertrifft? Vielleicht ist die Unbeschreiblichkeit dieser lebendigen Hoffnung nicht so sehr ein Indiz dafür, dass es unreal ist, sondern vielmehr ein Indiz dafür, dass es viel genialer und herrlicher sein wird, als wir es in unserer menschlichen Begrenztheit überhaupt fassen können. Petrus auf jeden Fall versucht erst gar nicht, dieses Erbe irgendwie konkret zu beschreiben. Du bekommst 2 Golfplätze, du 3 Mercedes oder was weiß ich was, was wir uns so vorstellen, wo es für uns konkret wird. Er weiß, dass das, was uns erwartet, so viel größer und besser und herrlicher ist, als was man mal eben in Worte fassen kann. Aber was er tut, er erinnert die Leser an das, dass es kommen wird. Und wir sollen uns das immer wieder bewusst machen. Leute, wir sind, wenn wir Jesus nachfolgen, Menschen mit einer lebendigen Hoffnung. Wann immer wir denken, das Leben erschöpft sich im Hier und Jetzt, und es hat viel Cooles zu bieten, gar keine Frage. Aber wann immer wir das meinen und es darauf reduzieren wollen, haben wir das Kernstück verloren. Wir sind Menschen, die mit einer lebendigen Hoffnung leben, und zwar auf das, was noch kommt. Gerade dann, wenn wir uns hier und heute fragen, was bringt mir eigentlich der Glaube? Lohnt sich das alles? Warum? Was soll das Ganze? Dann sagt Petrus, hey, die neue Welt Gottes, das ist nicht eine Fata Morgana, die sich irgendwann in nichts auflöst. Das ist eine sichere, eine lebendige Hoffnung, eine Hoffnung, die Leben freisetzt, schon hier und jetzt und erst recht in alle Ewigkeit. Und wieso können wir uns da so sicher sein? Weil Christus auferstanden ist und damit gezeigt hat, die neue Welt Gottes hat mit ihm begonnen. Der Tod, die Begrenztheit, das, was unser Leben von Anfang bis Ende bedroht und uns irgendwann kriegt, jeden von uns, ist überwunden. Der Tod und mit ihm diese Welt kommt an ihr Ende und Gott wird etwas ganz Neues schaffen und mit Jesus hat er begonnen. Das macht die Auferstehung Jesu deutlich und deswegen können wir uns so sicher sein. Und Paulus, der schreibt das im 1. Korintherbrief in Kapitel 15 so: Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Und so ist es. Ja. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Das ist die lebendige Hoffnung. Es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Aber wenn wir diese lebendige Hoffnung nicht haben, wenn wir meinen, wir müssen alles aus diesem Leben rausholen, was geht, dann sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Wir sind Menschen mit einer lebendigen Hoffnung, begründet in der Auferstehung von Jesus. Und wir sind eine Kirche. Erlebt ist eine Gemeinde, eine Kirche mit Hoffnung. Und selbst wenn die Welt um uns herum zusammenbricht, große Worte, ich weiß, aber letztlich ist das die Perspektive. Wir haben eine begründete, sichere Hoffnung und die ruht in Gott, in Jesus Christus, in seiner Auferstehung. Und Gott wird eines Tages alles neu und vollkommen machen und wir dürfen dazugehören. Und da werden wir für immer zu Hause sein. Und Petrus sagt, macht euch das immer wieder bewusst. Vergesst das nicht. Das ist so wichtig. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Predigt oder eine Andacht vorbereitet hat. Ich weiß nicht, wie viele Male ich da bei mir am Schreibtisch gesessen habe und überlegt habe, was soll ich Ihnen sagen? Und ich mich gefragt habe, Christoph, ist das nicht pure Zeitverschwendung, was du da erzählen willst? Und ich will jetzt gar nicht wissen, was ihr denkt. Ich habe mich echt gefragt, was erzählst du da eigentlich? Jesus, Gottes Sohn, von der Jungfrau Maria geboren, gelebt ohne Sünde, gestorben am Kreuz für die Schuld der ganzen Welt, auferstanden und aufgefahren in den Himmel. Und nun bietet er jedem die Rettung an, der an ihn glaubt und sein Leben in seine Hände legt. Ist das nicht banal, simpel, ein bisschen zu einfach? Ist unsere Lebensrealität nicht viel, viel zu komplex für so eine simple Botschaft? Petrus erinnert seine Leser daran, das Evangelium ist einfach. Es ist nicht kompliziert, aber einzigartig und an Tiefe nicht zu übertreffen. Er schreibt, nach dieser Rettung haben schon die Propheten gesucht und geforscht. Und sie haben die Gnade angekündigt, mit der ihr nun beschenkt seid. Sie forschten danach, auf welche Zeit und welche Umstände der Geist von Christus, der schon in ihnen wirkte, hinwies. Er zeigte ihnen nämlich im Voraus die Leiden, die über Christus kommen und die Herrlichkeit, die nachfolgen würde. Gott ließ sie erkennen, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten. Euch ist das alles jetzt von denen verkündigt worden, die euch mit der Rettungsbotschaft vertraut gemacht haben. Sie taten das in der Kraft des Heiligen Geistes, den Gott vom Himmel gesandt hat. Selbst Engel brennen darauf, Einblick in diese Dinge zu bekommen. Es ist so ein bisschen so, als wenn Petrus an dieser Stelle einen Vorhang beiseite zieht und uns dahinter schauen lässt. Wir meinen, dass die Botschaft des Evangeliums, diese rettende Botschaft Gottes, banal, naiv, simpel ist. Nichts Besonderes. Aber wir irren. Es ist das Meisterstück Gottes. Sie ist so einfach, dass selbst ein Kind es begreifen kann. Und so tief und voller Weisheit, dass selbst die Engel ein brennendes Interesse daran haben, mehr davon zu verstehen. Und ich weiß so gut von mir selber, dass wir alle in der Gefahr stehen, dass uns diese Rettungsbotschaft langweilig wird. Wir gewöhnen uns daran. Und dann wollen wir mehr, höhere, komplexere, spannendere Sachen als das Evangelium. Wir wollen Schwarzbrot. Wir wollen mehr als das. Aber wann immer das passiert, haben wir noch nicht die wirkliche Tiefe und den Reichtum des Evangeliums begriffen. Und ich glaube, dann ist es dran, wieder neu das Evangelium uns vor die Augen zu malen und Gott zu bitten, dass er durch seinen Heiligen Geist uns die Tiefe, die Dimension und die Kraft dieser Botschaft eröffnet für unser Leben. Denn Paulus schreibt in Römer, das Evangelium hat Kraft, die zu retten, die daran glauben. Diese simple, einfache Botschaft hat Power, Leben zu verändern, Städte zu verändern, die Welt zu verändern. Nicht mit großem Bimbamborium, so wie wir das machen würden, sondern still und leise. Aber also nicht zu stoppen, nicht aufhaltbar. Also, was bedeutet es, Kirche zu sein? Wir werden dieser Frage weiter nachgehen. Petrus liefert uns hier schon ein paar Antworten. Es bedeutet, bis zu einem gewissen Grad fremd in dieser Welt zu sein. In dieser Stadt, in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft. Aber es bedeutet, heimisch bei Gott zu sein. Geliebt, gewollt und erwählt. Und deshalb können wir und sollen wir und wollen wir die Menschen um uns herum lieben. Es bedeutet, eine Gemeinschaft mit einer lebendigen Hoffnung zu sein. Uns erwartet Herrlichkeit und unvorstellbare Freude. Jede Party, die beste Party, die du dir vorstellen kannst, die schönsten Momente, die du hier erlebst, sind nichts im Vergleich zu dem, was auf uns zukommt, was uns erwartet. Und wir sind eine Gemeinschaft mit der guten Nachricht Gottes, mit der rettenden Botschaft Gottes, die einfach ist, und an Tiefe und Attraktivität nicht zu überbieten ist. Eine Botschaft, die Kraft hat, alle zu retten, die daran glauben. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir nicht irgendwie darüber nachdenken, selber raten müssten, was bedeutet es denn jetzt, Kirche zu sein? Was bedeutet es denn, dir nachzufolgen? Sondern wir haben durch deine Apostel, durch dich selber, diese Botschaft. Und ich bitte dich, dass uns das prägt, dass uns das bewusst ist und uns bewusst bleibt. Und wir haben allen Grund zu einer ganz großen Freude und Hoffnung, weil du uns beschenkt hast. Und Herr, wir wünschen uns so sehr, dass das Evangelium, diese gute Botschaft, die du geschenkt hast, die du gemacht hast, dass dein Meisterstück in uns diese Kraft entfaltet, uns zu verändern, dass wir uns dir hingeben, dass wir dich lieben, aber nicht nur uns, sondern auch unsere Mitmenschen. Danke, dass wir in dir erwählt sind, geliebt sind, Befreite sind. Amen.